Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Cool, cool. Ja, das ist ja echt spannend. Philosophie finde ich ja sehr unterschätzt. Mir wird der wieder mal gesagt, bei diversen Veranstaltungen, sagt mir jemand, der eher kurz angebunden ist, sagt sie mir, du bist auch so ein Philosoph. Huh?
Genau, das kann man schon sagen, dass er viel arbeitet.
Ja, wenn man vorher nachdenkt, da heißt es ja okay. Aber hochinteressant, manche Dinge eben auch von der philosophischen Seite zu betrachten, auch in der Technik, ja, um die Schnittstelle zu finden, ja, hin zur Umsetzung. Ja, wirklich. Ja. Du medizinische Ethik oder so hat was gesagt, gell? Mhm. Das stelle ich mir hoch anspruchsvoll vor. Also, das sind ja, wenn ja die essentiellen, existenziellen Fragen geklärt, oder?
Ja, genau. Also da
wer kriegt jetzt das Spenderorgan, sage ich jetzt mal nur so.
Ja, genau. Ganz genau. Mhm. Ja. Also Verteilungsfragen, Gerechtigkeitsfragen in der Medizin, aber es fängt schon damit an, was dürfen wir mit Embryonen machen, mit überzähligen Embryonen, zum Beispiel bei einer künstlichen Befruchtung. Da werden immer mehr Embryonen hergestellt, als dann wirklich auch der Frau eingesetzt werden. Und die frieren wir die ein, dürfen wir die für Forschung verwenden. Wenn es 10 Jahre eingefroren werden, müssen sie danach vernichtet werden. Ja? Macht das mehr Sinn, als daran zu forschen? Aber wo führt es uns hin, wenn wir daran forschen? Genau, das ist so, sind so Lebensanfangfragen, aber natürlich auch die Lebensendefragen. Wie gehen wir mit Menschen im Alter um, Menschen mit Demenz, wenn wir auch krank sind? Ja? Das ist ja dann eine ganz vulnerable Phase im Leben. Wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die nicht mehr so mit können, ja? Die eben nicht mehr einen wirtschaftlichen Wert beitragen können in einer Gesellschaft. Das sind tatsächlich auch diese Themen. Und was natürlich auch gerade in der Medizinethik boomt, ist natürlich auch die KI und Digitalisierung. Ja. Also Ärztinnen und Ärzte nutzen ja inzwischen, können KI super nutzen. Zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel auch wieder für diese Partnerschaft, bei der Diagnosestellung. Ja. Also wenn jetzt die KI schon ganz viele onkologische Diagnosen, Beispiel Hautkrebs, ja, das ist, kann so vielfältig sein, kann unterschiedlich ausschauen und das kann auch der beste, erfahrenste Arzt, die Ärztin gar nicht wissen, was da alles möglich ist. Und wenn es aber durch eine KI läuft und die sagt, ja, ist eher Risiko oder das kann ein Krebs sein und das dann eben noch vom Arzt, der Ärztin abgeklärt wird, nochmal untersucht, also nochmal das menschliche Auge natürlich und dann hier unterstützend die KI verwendet wird, ist es schon so, dass man da einen Fortschritt erzielen kann natürlich, ja, weil man da so viel gespeichert werden kann, was man menschlich gar nicht schaffen würde. Das ist so, was sicher Zukunft hat, ja, was auch schon genutzt wird.
Ja, ja. Ja, ich bin schwer beeindruckt auch von diesem bildnehmenden Verfahren, wo man in einem Rauschen Dinge erkennt, wo auch die erfahrenen Radiologen und so weiter sagen, sie sehen da nichts. Bei Ultraschall ist ja so schon spannend, was die sehen und dem Rausche da. Aber wirklich, wo die auch sagen, na, das sehe ich nichts mehr. Ich kann ihr allerdings sagen, da schauen wir genauer hin, an dem Punkt. Und man dann eben mit entsprechenden Untersuchungsmethoden oder was das bestätigen kann. Weil unsere Sensorik ist halt auch beschränkt, nicht? Unser menschliche. Ja, wir sehen nicht alles, also rein physisch nicht, weil wir die Rezeptoren dafür nicht haben und entsprechend verstehen oder erkennen wir auch nicht alles, weil wenn man keinen Rezeptor hat, dann hat man auch keine Hirnregionen dafür, um das zu verarbeiten. Hochinteressantes Thema und jetzt gerade nochmal Ethik, ne? Das wird ja gesellschaftlich verhandelt, haben wir gesagt, wie das, was jetzt gerade ethisch ist und was nicht, wobei da die Bandbreite auch recht groß sein kann, also deswegen gibt es ja die Diskussionen. Wie finden solche Verhandlungen statt oder wie geht denn das? Wie nimmt denn ihr Ethiker auf, was gerade die Gesellschaft für richtig hält oder wie geht denn das?
Ja, es gibt da auch Kommissionen. Ja. Also es gibt die österreichische Bioethikkommission, die nimmt sich eben jetzt weniger wirtschaftlichen Themen an, sondern eben so großes Thema Impfen in der Corona-Zeit. Ja. Mhm. Das war sowas. Ja. Aber auch so Wirtschaft in der Medizin ist dann schon auch immer eine Rolle. Ja. Spielt immer eine Rolle, wenn man sagt, was ist eben jetzt, wenn es zu sehr ökonomisiert wird auch, die Medizin, wenn Gesundheit auch sehr abgewälzt wird auf den Einzelnen. Also ich bin sehr für Health Literacy, also für die Gesundheitskompetenz des Einzelnen. Das ist aber sehr umstritten. Viele sagen, die Gesellschaft muss dafür zuständig sein. Und um sowas auch dann fürs Parlament aufzubereiten und zu sagen, wie müssen wir da die Gesetze gestalten, gibt es eben Ethikkommissionen, wo sich wirklich Expertinnen und Experten zusammensetzen und das aufgrund ihrer Expertise durchdenken und Argumente pro und contra sammeln. Und in diesen Kommissionen sitzen eben natürlich einerseits die Ethikerinnen und Ethiker, aber auch Juristen, Mediziner, aber auch möglicherweise Leute aus der Wirtschaft oder die eben vielleicht auch eine Doppelqualifikation haben, dass man einfach aus verschiedenen Disziplinen, also interdisziplinär, hier zu guten Ergebnissen kommt. Und das ist auch wieder das, was es ausmacht, ja, wie wir zuerst schon gesagt haben, bei der Technik, dass man hier auch bei Entwicklungen die EthikerInnen mit einbeziehen soll. Das ist einfach ganz wesentlich, dass man gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, wo es wirklich um was geht, nicht nur von einer Disziplin, von einer Seite von Fachleuten betrachten lässt und entscheiden lässt, sondern dass man mehrere Perspektiven hat. Das macht es nicht einfacher, ist klar. Das sind nicht lange Ausverhandlungsprozesse, das hat so recht. Also das ist natürlich eben dann, so man sich denkt, bah, warum gibt es da immer noch kein Ergebnis? Aber das sind eben Prozesse, die durchgemacht werden müssen, um dann zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen. Was vielleicht auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, es hat halt sehr oft mit Kompromissen zu tun, gell? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt was, womit alle zufrieden sind, weil du zuerst die Medizinethik angesprochen hast. Na, denke nur an die Fristenlösung, die sogenannte, ja, bei der Abtreibung. Die Abtreibungsgegner werden immer sagen, das ist schlecht, dass man hier eine Frist hat. Und diejenigen, die pro Abtreibung sind, sagen, das ist ja viel zu kurz. Was ist, wenn ich es erst danach weiß oder mich entscheide nach dieser Frist? Ja. Also das sind so Themen, wo man merkt, das ist vielleicht auch so das, was schwierig ist an der Ethik. Es gibt jetzt keine Lösung, wo man sagt, ah super, das passt jetzt für alle.
Das macht ja diese Entscheidungen, wie du gesagt hast, zuerst mal schon die philosophisch-ethischen Entscheidungen, dann noch die politischen Entscheidungen oft so langsam, gell? Und so
genau.
Schwierig. Was da ich spannend finde, jetzt sitzen da Fachleute zusammen aus den verschiedensten Disziplinen, vielleicht mit komplett konträren Anschauungen. Und ich habe so den Eindruck, aktuell haben wir gesellschaftlich also die Entwicklung, dass die Standpunkte sich eher verhärten und zu extremen Ansichten verhärtet werden. Also sehr viel Radikalität ist vielleicht ein großer Begriff, allerdings, naja, Emotionalität. Wie schafft es denn ihr das dann in solchen Situationen, dass ihr dann trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Ohne
naja, es gibt,
die Messer auszupacken.
Naja, in der Ethik gibt es natürlich schon gewisse Theorien und Überlegungen, die immer im Hintergrund mitspielen. Ja, in der Medizin zum Beispiel gibt es sehr anerkannte Prinzipien, die in der Medizinethik umgesetzt werden. Das ist Autonomie, Gerechtigkeit, nicht Schaden und Wohltun. Das sind aus den USA von den Autoren Benjamin Childress, die haben das entwickelt schon in den 1970er Jahren. Da kann eigentlich fast niemand vorbei, wo man sagt, jeder möchte, dass die Autonomie eines Menschen gefördert wird oder unterstützt wird, so lange wie möglich. Ist die Autonomie nicht mehr möglich, dann kommt das Prinzip des Nichtschadens zum Tragen und der Fürsorge, wo man sagt, was kann ich tun, damit es dem gut geht, wenn er selbst nicht mehr autonom entscheiden kann. Und die Gerechtigkeit geht dann eher in die Richtung, die du vorher erwähnt hast, wer bekommt das Organ, ja, wo man sagt, okay, darf derjenige, der quasi selbst verschuldet sein Organ geschädigt hat, trotzdem die Leber bekommen? Oder müssen wir den ausschließen oder in der Warteliste ganz hinten rein? Rein. Das sind so Themen, mit denen man sich da eben auch beschäftigt und wo man sagt, da kann man sich orientieren an diesen Prinzipien und die sind meistens sehr konsensfähig, weil sie einfach sehr nachvollziehbar sind. Ja, jetzt ist es nichts, wo man sagt, okay, ich bin gegen Autonomie. Also das wird man eher selten hören. Und dann muss man eben auch, und das ist dann aber die nächste Herausforderung, natürlich drauf schauen, ist die Person autonomiefähig? Und da scheiden sich dann natürlich immer wieder die Geister. Man denke eben an das schon erwähnte Beispiel von mir, der Menschen mit Demenz. Ja, wie lange ist jemand, der an einer Demenz erkrankt ist, noch autonom? Wann darf der noch Entscheidungen treffen? Und das ist dann oft eine gestufte Form, nämlich dass man sagt, okay, der ist nicht mehr global autonom, kann nicht mehr alles für sich entscheiden, aber in kleinen Bereichen, also zum Beispiel lokal, und Autonomie nimmt dann graduell ab. Ja, das ist nicht von heute auf morgen mit einer Demenzdiagnose, bin ich nicht mehr autonom, sondern er kann kleine Dinge noch länger entscheiden, dass man das auch berücksichtigt. Es ist eine, du merkst es gerade an meiner Antwort, keine ganz klaren Antworten, sondern es ist immer so ein Denkprozess, und man sagt, es spricht etwas dafür, es spricht etwas dagegen, man muss das aus dieser Sicht betrachten, aber auch aus der anderen. Ja. Also es ist wirklich Spiel ist jetzt das falsche Wort, aber ein Drehen und Wenden von Argumenten und Begründungen und eine Sache aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um zu einem guten Ergebnis kommen zu können, das aber trotzdem auch immer wieder nur ein Kompromiss sein kann.
Ja. Und ich höre dann noch was raus, und zwar, dass man eben solche komplexen oder schwierigen Fragen in schrittweise angeht. Jetzt wieder meiner Prozesslogik, also in Prozesse aufbaut, indem du gesagt hast, da gibt es aus den 70er Jahren diesen Dreisatz, und den bearbeiten wir. Weil wenn man noch bevor die Emotion da ist, diese Prozesse aufgesetzt hat, dann kann man sich daran entlang handeln, wie im Klettersteiger am Seil, oder? Weil wenn dann schon der Hut brennt und die Fronten verfestigt sind, dann wird es dann schwieriger, dann im Nachhinein diesen Dreisatz aufzustellen, der für alle okay ist. Oder für die meisten.
Genau. Und man kann sich natürlich auch immer überlegen, und das ist jetzt auch nicht was jetzt dann die Lösung ist, aber es gibt einerseits, und das ist was die Fronten vielleicht manchmal sogar verhärte, was du vorhin erwähnt hast, dass manche sagen, es geht darum, was ist das Ziel, wo wollen wir hin? Und der Zweck heiligt sozusagen die Mittel. Ist ein Zugang, aber ein anderer Zugang ist, wir müssen schon auf einen guten, ethisch guten Weg zum Ziel kommen. Ja? Also das ist auch wieder so, wenn man sagt, worum geht es uns? Geht es uns wirklich nur das zu erreichen? Also wir wollen, ist auch so ein Thema, was in der Corona-Zeit eigentlich immer mitgeschwungen hat. Ja? Also wie erreichen wir, dass es keine weiteren Infektionen gibt? Ja, keine weiteren Erkrankungen. Und da sind die Wege natürlich auch sehr unterschiedlich gedacht.
Ja, und auch subjektiv andere Empfindungen, oder? Während manche das als extrem einschränkend gefunden haben, haben manche gesagt, ja, mei, ist ja okay. Ja, also das ist sehr subjektiv. Spannende Sache. Gut, so, wir kriegen jetzt wieder die Kurven da. Müssen wir kurz überlegen. du bist jetzt 9 Monate bist du jetzt in deiner neuen Rolle, gell?
Genau.
Sie ist richtig, ja genau. Also seit 9 Monaten bist du aus der Universitätswelt wieder zurück in die Wirtschaftswelt gegangen.
Ganz genau.
Wie ist denn da, jetzt hast du noch relativ einen frischen Blick, diese beiden Welten. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten und wo sagst du, das ist ganz anders?
Ja, die Gemeinsamkeiten sind, dass es um den Menschen gehen soll, weil ich ja an der Universität viel lehre, also unterrichtet habe, Lehrveranstaltungen abgehalten habe. Und da ging es mir echt darum, dass ich den Studierenden was vermittle, was mitgebe. Ja. Und ich habe da sehr viele Abschlussarbeiten auch betreut, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute interessiert das einfach auch, die Ethik, insbesondere die Medizinethik. Hatte ich auch Abschlussarbeiten zu Abtreibungen, zu Embryonenfragen, eben auch zum Altern, zu Demenz, zu Menschen als vulnerablen Wesen insgesamt. Also das war schon spannend zu sehen, dass die Ethik einfach ein Thema ist, das die Menschen interessiert. Und ich hatte Studierende, die nicht gleich nach der Matura an die Uni gekommen sind, sondern das war ein Aufbaustudiengang, die angewandte Ethik in Graz. Und da hat man schon gemerkt, die kommen aus dem Beruf. Ich hatte viele Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Leute aus der Pflege, auch Leute aus der Wirtschaft, die gesagt haben, jetzt will ich noch meine Ethik-Expertise erweitern oder zumindest als Expertin dann mich auch in meinem Beruf verkaufen können. Ja, und nicht nur eben das, was ich ein bisschen gelesen habe, sondern wirklich mit einem Studienabschluss in angewandter Ethik dann zu sagen, ich bin jetzt Pflegende mit Ethikexpertise. Und das fand ich sehr interessant. Und das zeigt aber, es geht immer um den Menschen und immer das, wie können wir gut handeln. Und das Gemeinsame, was auch hier bei den WWR-Hotels ist, da geht es uns ja auch darum, besonders eben jetzt natürlich auch in meiner Abteilung, wie können wir schauen, dass den Mitarbeitenden gut geht und wie können wir da Unternehmensethik auch leben. Ja? Zu sagen, wir möchten schon, dass die Mitarbeitenden nicht sagen, boah, jetzt muss ich wieder in die Arbeit, sondern dass sie sagen, ich freue mich auf meinen Arbeitstag heute. Also der Mensch im Mittelpunkt ist etwas, was diese beiden Berufe, die ich da jetzt mit Erfahrung erlebt habe oder noch erlebe, das, was das gemeinsame Zentrale ist. Ja? Also es geht immer darum, wie kann man es menschlich gestalten, wie kann man es so gestalten, dass Menschen auch glücklich sind. Ja? Ich habe mich auch in meinem Wirtschaftspsychologiestudium damit positive Psychologie beschäftigt. Und da ging es schon auch darum, wie kann man Arbeit sinnvoll gestalten. Die Ethik ist natürlich auch was das impliziert. Ja? Also es geht immer um Sinn und um ein gutes Leben. Ja? Wir wollen ja nicht, dass das irgendwie so dahin läuft und dann rutscht man da rein und dann hat man halt den Job, sondern dass man selbst Gestalterin ist im Leben und dass man etwas macht, was man als sinnstiftend erlebt. Und das, genau, also ich hoffe, ich konnte es jetzt erklären, wie ich das meine, dass das irgendwie so dieses Gemeinsame ist. Also dieses Sinnhafte und dieses Ziel, dass man als Mensch ein gutes Leben führen kann.
Und als jemand, der für Menschen und Kultur im Unternehmen zuständig ist, bist du ja ein wertvoller Begleiter für die Mitarbeitenden, finde ich. Das fängt ja schon an bei der Einstellung oder beim Recruiting, nehmen wir es mal so. Weil jemand, der nicht an der richtigen Stelle ist, wird nicht wirklich glücklich sein.
Genau, ja.
Für mich können dann allerdings auch einmal das Überbringen schlechter Nachrichten dazu, wo man nämlich feststellt, dass man sich geirrt hat, dass die Person nicht da ist, wo es funktioniert. Und man sagen muss, du, das wird nichts. Aber wenn es hart ist, meistens für alle Beteiligten, weil ich kenne keinen, also in meinem Fall kenne ich keinen Unternehmer oder Chef, der Geld kündigt. Und wahrscheinlich die meisten werden nicht gern kündigt, allerdings gibt es dann schon oft so die Karrieren, die man dann danach sieht, dass er geschaut, es ist wohl gut, dass die Person da nicht, aus welchen Gründen auch immer, da picken blieb ist, weil sie jetzt einfach wo ist, wo es passt. Und das idealerweise schon erkennt, bevor die Anstellung stattfindet. Sagt du, mir kommt vor, das passt einfach nicht. Gell? Das sind oft so schwer argumentierbare Entscheidungen auch. Damit eben Leute dort, wo sie sind, wirklich aufblühen können und sich entfalten können. Und mir kommt vor, ganz oft passiert es, dass dann Leute, warum auch immer, weil sie es selber nicht erkennen oder weil ihr Umfeld so gestrickt ist, dass sie nicht wechseln oder was auch immer, dann da festhalten, dann wird halt nichts draus, also nichts Sinnvolles.
Genau, das ist eigentlich ein Grund, auch warum wir Fort- und Weiterbildung sehr unterstützen im Unternehmen, ne? Also wir merken immer, da ist noch Luft nach oben, dass die Leute irgendwie noch mehr das Gefühl haben, wir unterstützen das wirklich, ja, weil wir das öfter auch zu hören kriegen, dass das zu wenig ist. Also wir werden jetzt versuchen, da so eine Art Katalog auch zu entwickeln, für welche Berufe ist welche Fortbildung sinnvoll, dass man auch zuerst mal schaut, was ich, also im eigenen Job, wie kann ich mich weiterentwickeln? Das ist ja auch das Wesentliche. Ne? Ich kann überall glücklich oder überall unglücklich sein, ne? Wenn man irgendwie die falsche Einstellung oder die richtige Einstellung mitbringt. Das ist schon auch so ein Punkt, ne? Wenn ich sage, ja, ich bleibe da picken, wie du gesagt hast, und habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln und das stagniert jetzt und jetzt habe ich eh nur noch 20 Jahre bis zur Pension. Das ist ja eben kein Arzt. Ja, es gibt es leider, gell? Das ja, 10 Jahre sein, 20 Jahre denkt hoffentlich niemand, aber die dann wirklich nur noch sagen, ja, 10 Jahre habe ich noch und das ziehe ich schon noch durch. Das ist ja traurig, oder?
Zusammen, wenn das jemand sagt.
Das ist ganz schlimm.
Ja.
Und das, wie das dann ist, wenn es jetzt wirklich wer gar nicht passt auf der Stelle, das ist tatsächlich was dann natürlich in den Hotels selber liegt, weil das können dann die Direktorinnen und Direktoren am besten einschätzen. Ja. Da sind wir dann gar nicht mehr
involviert. Die sind ja vor Ort.
Genau, die erleben die Menschen und die versuchen dann natürlich auch zu schauen, wie kann man den unterstützen. Oder vielleicht ist eben, wie du sagst, manchmal wirklich besser, man verabschiedet sich.
Ja. Die andere Das andere Extrem, über das ich mit dir gerne noch philosophieren möchte, ist, mir kommt vor, es gibt doch ein paar Menschen, die suchen ewig nach einem Sinn und finden ihn nie. Also der Sinn des Lebens, des Berufs, was auch immer. Mir tut das laut irgendwie, weil wenn du die ganze Zeit nur suchst und nie was findest, ist das auch frustrierend, oder? Und dann kommt mir oft mal vor, also zwei Eindrücke, aber manche wissen eigentlich noch nicht genau, was sie suchen. Und dann ist es da schwer, was zu finden. Oder nicht genau genug, sagen wir so. Und andere haben nur so einen hohen Anspruch an diesen Sinn, also quasi da darf gar nichts dabei sein, was gerade lästig ist, dass es unmöglich ist, diesen Anspruch zu erfüllen. Weil viele sagen, ah, du als Unternehmer, als Selbstständiger, du kannst das auch selber bestimmen. Ja, genau, logisch. Sicher. Gibt ja kaum Gesetze und es gibt ja kaum Kunden und Mitarbeiter, die irgendwas wollen von mir. Aber natürlich kann ich die Richtung gestalten. Also wir haben alle Bereiche in unserem Privatleben wie im Beruf, wo man sagen, ja, das brauche ich eigentlich nicht, aber es muss auch gemacht haben. Und wenn man das halt ganz weg rausstreichen will aus seinem Leben, dann glaube ich, befürchte ich, wird das eine Frustration werden. Nur jetzt mit diesen beiden Extremen, die, wie gesagt, mir vorkommt, dass die gibt, wie kann man da, oder hast du noch einen Rat, einen philosophischen Rat, falls sich jemand angesprochen fühlt, wie man denn damit umgehen kann, wie man da selber sich daraus befreien kann, aus diesem selbstgemachten Zwang?
Du meinst das vor allem, wenn man nie zufrieden ist?
Ja, oder wenn man,
Oder wenn man keinen
ja
Sinn
genau,
sieht
man
im Leben?
kommt nicht an. Ja, man kommt nicht an. Entweder wenn man zu hohe Ansprüche hat oder wenn man eigentlich auch nicht will, nicht weiß, was man eigentlich sucht.
Ja, ich glaube, da wäre es dann ganz wichtig, mal zu schauen, was kann ich eigentlich gut? Was liegt mir? Ich glaube, manchmal, wie du auch gesagt hast, das sind dann oft so gesellschaftliche oder familiäre Zwänge, ja. Weil alle in der Familie Jus studiert haben, muss man selber Jus studieren und dann sitzt man in irgendeiner Kanzlei und das ist furchtbar für einen und eigentlich möchte man was Kreatives machen. Oder die Eltern sind Ärzte und die Tochter will Tanz studieren, habe ich mal erlebt und das war ein Drama für den Vater, ja. Dass die jetzt nichts Gescheites lernt, habe ich gesagt. Ja. Sie könnte ja Philosophie studieren, ja. War auch nicht so begeistert. Also die Tochter, also das wäre der Wunsch gewesen, sie soll jetzt auch Medizin studieren. Ne? Und die wäre aber nicht glücklich damit geworden. Und das finde ich halt irgendwie traurig, weil das hat auch wieder was mit Reflexion der Eltern zu tun. Also da ist ganz viel Druck oft von der Familie. Und ich glaube, früher oder später muss man sich von dem verabschieden. Es soll irgendwann egal sein, was die Eltern von einem denken, was die wollen, wenn das eben nicht fördernd ist, sondern eher mit Pressure. Und dann zu schauen, was will ich wirklich und was kann ich gut? Und dann zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es da. Was viele auch sagen, das ist natürlich wieder eine finanzielle Frage, aber dass da Coaching ganz gut helfen kann. Ne? Dass man wirklich mit einer externen Person, die einen nicht kennt, aber die professionell ist, unterstützt, da seinen Weg zu finden. Weil manchmal weiß man es dann gar nicht mehr, was man wirklich gut kann, ja, was eigentlich die Leidenschaften sind, weil man so schon gebrainwashed ist von diesen äußeren Einflüssen und von dem Druck, den man von verschiedenen Personen, die man glaubt, denen man gerecht werden zu müssen, glaubt, dadurch dann gar nicht mehr den Blick dafür hat. Und das ist echt schade. Und da kann auch externe Unterstützung helfen. Ja.
Wahnsinn. Ich könnte ja mit dir nur 3 Stunden weiterratschen. Allerdings haben wir wahrscheinlich beide im Kalender einiges stehen. Und bevor jetzt meine Assistentin einer stürmt, die sitzt und sagt, du musst weg. Ich wollte doch noch einen sinnvollen Abschluss finden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Zuhörende. Ich habe es unglaublich ein tiefes Gespräch gefunden. Ein sehr angenehmes, ein konstruktives, zeitweise sehr berührendes für mich. Jetzt ist ja die Martina in festen Arbeitshänden quasi, also sie hat eine gute Anstellung. Allerdings, du bist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch für Vorträge über Ethik buchbar. Sehe ich das
Ja,
richtig?
genau.
Also, ihr habt die Möglichkeit, auch in den Genuss eines Vortrags mit der Martina Schmidhuber zu kommen. Also Ethik, Digitalisierung und KI, das wäre in unserer Ecke, Gesundheitsbereich, Demenz,
Genau.
interkulturelle Kommunikation und Personal, also im Unternehmen, Personalbereich. Schönes Portfolio, also da ist sicher viel dabei. Wir werden auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, wo man dich kontaktieren kann, um dorthin zu kommen. Am leichtesten geht es über
LinkedIn,
den
eigentlich über LinkedIn, ja.
LinkedIn Martina Schmidhuber suchen und dort auf sie treffen, Kontakt aufnehmen und am besten gleich buchen, weil wir sehen jetzt ist sie ausgebucht auf Jahre.
Danke für die Werbung.
Martina, ja, logisch, bitte, ganz schön. Martina, gibt es noch was du abschließend sagen möchtest?
Nein, ich möchte mich auch bei dir bedanken, Markus, für das Gespräch. Wir haben uns da ganz kurz in Kufstein kennengelernt und ich fand das schön, dass du da gleich so diesen Impuls gesetzt hast und gesagt, wir müssen mal miteinander reden und das hat mir auch großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder in drei Dimensionen.
Ja.
Und ja, viel Erfolg bei deiner Arbeit, die so wahnsinnig wertvoll ist und so einen riesen Mehrwert hat für so viele Menschen.
Vielen Dank.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.